Steffen Kern, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist Vorsitzender oder wie heißt es, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, zu dem wir dazugehören. Der umfasst so alle landeskirchlichen Gemeinschaften, also alle kleinen Gemeinschaften, die sich im Rahmen irgendwie oder unterm Dach der Landeskirche so sammeln, fasst er zusammen. Und Steffen Kern hatte die Idee, er ist noch nicht lang Präses, die Idee, hey, ich mag gerne ein Hoffnungsmensch sein und ich mag gerne Hoffnung weitergeben. Und er hat sich auf die Suche gemacht nach Menschen, die Hoffnung weitergeben können in einer Zeit, in der Hoffnung schwer zu finden ist. Ich habe hier erst ein Magazin bekommen vom SCM Shop, also so Bücher und CDs und Zeug. Und da wird das Buch von ihm angepriesen. Also es ist ein Podcast, könnt ihr anhören, überall, ist auch ein Buch. Und da steht Folgendes, so als Interessenwecker auf das Buch. Es ist bedrückend, wenn eine junge Generation so düstere Erwartungen an die Zukunft hat und sich als letzte Generation sieht. Sorgen und Ängste sind individuell sehr verschieden. Laut der Vodafone-Studie von 2022 machen sich 86% der jungen Menschen in Deutschland Sorgen um ihre Zukunft. Was aber kann Hoffnung geben? 58% der Befragten, also da wurde irgendwie eben diese Umfrage gemacht, Vodafone, sagten, es seien Freunde. 22% nennen die Familie als Hoffnungsspender und 19% den Glauben. Welche Hoffnungskraft hat der Glaube an Gott eigentlich? Das ist so die Frage auch an uns. Sind wir Hoffnungsmenschen? Können wir Hoffnung weitergeben? Danke, Uta. Wo bist du? Finde ich unheimlich mutmachend, wenn du so ehrlich erzählst. Und was ich an dir echt klasse finde, muss ich dich mal ganz dicke loben. Das darf man auch mal in der Gemeinde, dass du trotz der schweren Situation immer irgendwie auch ein Lächeln auf den Lippen hast und man spürt, deine Hoffnung, die spüren wir dir einfach ab. Die ist ansteckend. Wahnsinn. Ja, Hoffnung, sind wir Hoffnungsmenschen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Luftballons habe ich heute mitgebracht. Also es wird ganz lustig. Ein Stift zum Beschriften und eine Präsentation. Und einen Bibeltext, den ich euch gerne vorlesen mag. Und der steht in Römer 8. Denn Paulus ist auch so ein Hoffnungsmensch und er hat uns was zu sagen zu diesem Thema in Römer 8. Ich lese ab Vers 18. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbart werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Herzen. Nee, in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich eh vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zur Hilfe kommt. Soweit dieser Text. Manchmal kommt uns die Welt vor wie so ein alter, rostiger Pickup, bei dem er sich fragt, ob er nochmal durch den TÜV kommt, weil einiges im Argen ist in unserer Welt, in unserer Schöpfung. Die Steuerung ist kaputt. Der Mensch wollte immer mehr Kontrolle haben und verliert die Kontrolle immer mehr. Der Mensch wollte die Natur zähmen, aber tja, das lässt sich nicht so einfach machen. Bei diesem Pickup funktioniert das Abgasmanagement nicht mehr, pustet viel zu viel raus, verbraucht viel zu viel, schluckt ohne Ende. Und je älter die Kiste wird, desto mehr leckt und tropft sie. Unsere Meere werden vergiftet durch Erdöl zum Beispiel. Kunststoffe werden ja auch aus Erdöl gemacht. Und die drinnen sitzen in diesem Pickup, die Menschheit, die sich da einen Platz sucht, hinten oder vorne oder wo immer, die ist sich auch nicht ganz grün. Gibt es viel Streit, es gibt Gerangel. Das sind die einen, die sitzen auf gepolsterten Ledersitzen mit automatischer Sitzverstellung. Vorne nach hinten, nach oben, nach unten, noch bequemer. Und andere sitzen auf dem Boden irgendwo im Nassen und müssen gucken, wie sie durchkommen. Die einen schlürfen Prosecco und die anderen, ja, Pech gehabt. Die Klimaanlage funktioniert zum Glück noch, aber sie ist vergiftet mit Hass und Hetze. Vieles, was aus dem Internet kommt, viele Fake News. Jeder holt sich die Informationen, die ihm am besten passen. Keiner weiß noch, was eigentlich Wahrheit ist, was richtig ist. Aber es ist viel Neid und Arroganz in der Luft. Die Klimaanlage ist kaputt. Alles ächzt und stöhnt. Ich finde dieses Bild irgendwie ganz treffend. Das ist natürlich sehr dramatisch. Aber Paulus hat auch sehr dramatische Worte, wenn er die Schöpfung beschreibt. Und Paulus hat vor 2000 Jahren gelebt, wo man sagt, naja, damals war das sicher noch nicht so. Da war ja alles noch vor der Aufklärung. Ich habe so den Eindruck, mit der Aufklärung ist alles schlimmer geworden. Seit der Mensch die Idee hatte, man kann mit dem Verstand alles, wie das Gefühl ist, ging es erst richtig bergab. Paulus, aber damals schon vor 2000 Jahren, hört, wenn er hinhört, das Ächzen und das Stöhnen einer Natur, die der Vernichtung, der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit unterworfen ist. Und er spricht davon, dass die ganze Schöpfung, also alle Geschöpfe, jedes Tier, alle Pflanzen, die Natur, alles, was wir sehen, hart, also wartet darauf, dass das, was passiert, dass eine Erlösung kommt. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Hund, der im Käfig ist und der schon länger nichts mehr gegessen hat und der hart und sich danach sehnt, so der den Kopf ausstreckt und die Schnauze nach oben und die Ohren spitzt, weil er hofft, dass sein Herrchen endlich bald mal wiederkommt und ihn in die Freiheit rauslässt. Die ganze Schöpfung stöhnt und ächzt und sehnt sich nach der Freiheit. Alles seufzt. Alles seufzt. Alles stöhnt, alles ächzt. Auch die Kinder Gottes seufzen und stöhnen. Das ist interessant. Paulus sagt ganz klar, wir sind Kinder Gottes, ja, aber trotzdem geht es uns nicht anders. Wir sind Teil dieser Welt und wir haben unsere Nöte, unsere Sorgen. Auch wir sind der Vernichtung, der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit ausgeliefert. Und manches ist irgendwie hoffnungslos, richtig traurig. Und dann gibt es noch was Drittes, was stöhnt. Also wir haben die Schöpfung genannt, die ganze Schöpfung, Tier, Natur, Mensch, alles. Es stöhnt aber auch wir Christen, die Kinder Gottes, die Menschen in den Gemeinden. Und es stöhnt drittens auch der Geist Gottes. Gott selber gibt sich in dieses Leid, in die Not der Welt und er stöhnt auch mit. Er sagt nicht, oh, sehr schade, dass euch nicht so gut geht. Naja, es gibt Hoffnung, irgendwann wird es wieder gut werden. Sondern der Geist Gottes gibt sich selber mit rein. Er ist jetzt unter uns. Und er kennt unser Stöhnen und er trägt unser Stöhnen vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen, sagt Paulus. Wir haben so also eine Idee, wie wir mit dem Stöhnen und Ächzen klarkommen. wie wir das Leben meistern. Jetzt habe ich uns meine schönen Luftballons dabei. Und zwar ist die Idee, das ist der Ballon des Glücks, der Freude, der Zufriedenheit. In dem Ballon steckt alles, was ich bekommen habe, was ich habe, was mir geschenkt worden ist. Da sind alle drin, die mich lieb haben und so. Das ist ein toller Ballon. Ich blase mal auf. So, jetzt brauche ich jemanden, der schreibt. Roland, du bist Gymnasiallehrer. Deutsch und Geschichte. Du darfst hier jetzt mal das Wort Glück schreiben. Bitte ohne Rechtschreibfehler. Mit Y gerne, ja. Glück. Schön. Vielen Dank. Du kannst gleich hier stehen bleiben. Wir brauchen dich gleich nochmal. Und dann gibt es noch einen zweiten Ballon. Den würden wir auch gleich aufpusten. Der hat diese Farbe. So, und da schreiben wir jetzt mal einfach drauf. Leid. Und da steckt alles drin, was schwierig ist in unserem Leben. Jetzt darfst du dich setzen und darfst nachher nochmal aufstehen. Ich brauche dich dann nochmal, aber. Leid. Da steckt alles drin, was schwierig ist. Also meine Sorgen, meine Ängste, das, was mir Not macht, die Herausforderungen, wo ich innerlich kämpfe. Ne? Alles ist da drin. So, die Idee, die wir haben, ist, mit dem Leben gut klarzukommen, dass wir diese Ballons irgendwie handeln müssen. Und wir müssen gucken, dass der Ballon ein bisschen kleiner wird. Und dann müssen wir in den Ballon ein bisschen mehr reinpusten. Also, think positive. Wir müssen schauen auf das, was wir haben. Auf das, was uns gut tut. Auf das, was uns geschenkt ist. Wir müssen uns mit Menschen umgeben, die Hoffnungsmenschen sind. Und nicht mit solchen, die Wutmenschen sind. Da lassen wir ein bisschen was raus. Wir müssen das fördern, was uns gut tut. Mal wieder ausspannen. Mal wieder joggen gehen. Mit den Kindern schöne Sachen machen. So. Und jetzt haben wir eine Gewichtung, wo man sagt, das passt doch. Also hier ist das Glück übrigens. Das passt doch jetzt. So kann man doch mit dem Leben klarkommen. Wenn der Ballon groß genug ist und der ist klein genug, oder naja, manchmal sind sie ja auch klein groß, gleich groß meine ich. Geht auch noch, so geht auch noch. So können wir auch noch mit klarkommen. Manchmal kommen wir sogar damit klar, dass es so ist, weil wir einfach sagen, naja, wir gucken einfach immer auf den Ballon und freuen uns an dem, was ist. Mit vielem Leid kommen wir ganz gut klar. So, das ist die Idee, so philosophisch kann man sagen, so kann man das Leben handeln. Man muss nur gucken, wie geht man mit dem um und wie können wir das hier stärken, wie gesagt, positive thinking und so weiter. Paulus würde sagen, das ist eine gute Idee. Es stecken viele wichtige Ansätze drin, kann man vieles von lernen und müssen wir auch machen. Aber es gibt auch Zeiten im Leben, wo das einfach nicht hinhaut. Wo ich sage, eigentlich ist der Ballon viel größer. Keine Angst, der platzt nicht. Wäre ja gut, wenn er platzen würde. Aber keine Chance. Manchmal ist es auch so und wir müssen halt irgendwie mit klarkommen, dass das Leben uns eigentlich zu viel ist, uns überfordert. Und Paulus hat solche Zeiten erlebt, wo er sagt, ich habe gekämpft, ich habe mich eingesetzt, aber ich erlebe hier ganz viel von dem. Und Paulus weiß auch, er geht diesen Weg mit dem Leid und so, auch deswegen, weil es Teil seines Auftrags ist. Er könnte vielleicht sagen, oh, dann mache ich es halt einfach nicht. Ich mache es einfach nicht. So wie Leute in Jerusalem, nicht in Jerusalem, Ephesus, glaube ich, war es, wo Paulus war und dann war irgendwie ein Prophet da und der hat ihm gesagt, du, geh nicht nach Jerusalem, die tun dir nichts Gutes, die werden dir schaden. Mach's nicht. Ja? Du brauchst nicht ins Leid reinlaufen mit offenen Augen, tu's nicht. Und Paulus weiß aber, das ist mein Auftrag. Ich muss aber jetzt diesen Weg gehen. Wenn ich Jesus nachfolge, gehört es mit dazu. Weil Jesus selber den Weg gegangen ist des Leidens, Dann kann ich nicht einfach sagen, ich puste den Ballon auf und ich fahre einfach mal schön in Urlaub und ich lasse die Sonne mir auf den Bauch scheinen und alles prima. Es gibt auch Zeiten, da muss ich diese Wege gehen, weil ich sie gehen muss. Paulus erlebt viel Leid und viel Entbehrung. Und er ist unterwegs und er hat Hunger und da ist niemand, der ihn versorgt. Und er erlebt Widerstand in Gemeinden. Ganze Stadt in Ephesus wird aufgewiegelt gegen ihn und suchen ihn und wollen ihm schaden. Er erlebt richtig heftige Sachen. Hier, der Ballon. Und eigentlich müsste man ihm sagen, geh raus aus der Situation. Hier, du musst es nicht. Du kannst einfach die Luft rauslassen. Keiner muss leiden. Hier, schön, ne? Was schönes Essen erstmal. So. Und Paulus würde sagen, für mich geht das ganze Konzept nicht auf, als Nachfolger Christi, in einer Welt, wo alles ächzt und stöhnt. Und Paulus weiß, es gibt noch einen dritten Ballon, ich muss das jetzt hier mal, die müsst ihr euch jetzt denken, dass ich immer noch so dastehe und die beiden halte. So, den machen wir jetzt mal richtig. Roland, ich brauch dich nur. Hoffnung. Paulus hat das hier kennengelernt. Eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, die nichts mit den Umständen zu tun hat, in denen ich gerade im Moment jetzt drin stecke. Die außerhalb von dem liegt, die größer ist. Und diese Hoffnung ist neu. Eine neue Hoffnung. Eine Hoffnung, dass da jemand ist, der Nichtigkeit und der Vergänglichkeit nicht unterworfen ist. Jemand, der größer ist, der dem Schicksal trotzt. Eine Hoffnung, dass da eine Herrlichkeit, was Schönes auf mich wartet. Die Hoffnung, dass diese Zeit, in der ich gerade da bin, egal wie leidvoll oder wie glückvoll sie ist, eine Übergangszeit ist, hinein in ein neues Leben. Dass es ist wie bei einer Geburt, so beschreibt Paulus das hier. Wie bei einer Geburt, wo das Kind noch nicht sichtbar ist. Aber diese Zeit, wo das Kind wächst und gedeiht, ist eine Übergangszeit. Das Neue ist schon irgendwie, liegt in der Luft, man kann es noch nicht sehen. Diese Übergangszeit ist auch nicht unbedingt nur eine schöne Zeit, es wird auch eine sehr leidvolle und schmerzliche Zeit sein. Aber eine Zeit, wo am Ende was Wunderschönes wartet. Zu wissen, dass das, was ich in diesem Leben erlebe, das, was mich geprägt hat, das, was mich verletzt hat, das, was mich bitter gemacht hat, nicht das letzte Wort hat über mein Leben. Über das, wer ich bin, dass es Vergebung gibt meiner Schuld, dass es weitergeht, dass es neue Wege gibt. Die Hoffnung, dass die Verdammnis, so nennt Paulus das, das ist das, was meine Lebensfehler, meine Schuld über mein Leben aussagen, nicht das letzte Wort hat, sondern am Ende die Herrlichkeit der Kinder Gottes steht. Was bedeutet Herrlichkeit? Eigentlich ist es ein altes Wort. Es ist ein Wort, was Paulus verwendet, weil er das gut kennt aus seiner Kultur. Also er kommt aus einer Kultur der Ehre, der Scham. Und Herrlichkeit bedeutet so viel wie das Gegenteil von Scham oder von Schande. Das Gegenteil. Jemand wird erhoben. Herrlichkeit heißt, wenn die Tür hinten aufgeht und es kommt jemand rein und ihr dreht euch alle um und denkt, wow, dass dieser Mensch jetzt heute hier ist. Wenn jetzt die Tür aufgeht und da hinten kommt Dr. Steffen Kern, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Hoffnungsmensch, dann würdet ihr alle sagen, wow. Herrlichkeit hat ein Mensch, wenn man sieht, der hat eine Ausstrahlung, er hat eine Autorität, er hat eine Kraft, er hat eine Würde. Und Herrlichkeit ist in der Kultur damals etwas, das bekommst du entweder durch deinen Status, durch das, aus welcher Familie du kommst, aber Herrlichkeit kann man sich auch erwerben, indem man natürlich tolle Sachen macht, indem man in der Schlacht irgendwie gegen ein anderes Volk siegt als großer Kriegsherr und dann, ne, Herrlichkeit. David hat 1.000 erschlagen, nee, 10.000 und Saul nur 1.000. So. Herrlichkeit erworben. Und Herrlichkeit liegt jetzt darin, das ist Paulus ganz klar, Herrlichkeit liegt allein darin, dass ich irgendwann als Kind Gottes offenbart werde, dass sichtbar wird und deutlich wird, du bist Kind Gottes. Diese Wahrheit, die viele von uns kennen, dass wir Kinder Gottes sind, die manchmal aber so verschüttet ist oder die wir immer wieder neu entdecken müssen, diese Wahrheit, dass die irgendwann ganz offensichtlich ist, dass klar ist, die Brigitte ist natürlich ein Kind Gottes. Das sieht doch jeder. Wow, Tochter Gottes. Unglaublich. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und es wird der Tag kommen, wo das sichtbar wird und deutlich wird. Offenbart für alle. Und Paulus sagt, das ist dann auch nicht nur so eine Privatgeschichte oder eine Familienangelegenheit, dass die Kinder Gottes offenbart werden, sondern es ist die Erlösung für diese ganze Schöpfung. Die ganze Natur da draußen, auch diese Hecke, die ihr da seht, hofft und sehnt sich danach, dass du als Kind Gottes sichtbar wirst. Dass das irgendwann für jeden deutlich ist und man das nicht mehr bezweifeln kann. Wir sind Kinder Gottes. Weil die ganze Schöpfung weiß, das ist wie als würde sie mit durchschlüpfen durch diese Offenbarung der Kinder Gottes in die Freiheit, in die Herrlichkeit. Gott hat, diese Schöpfung wird nicht irgendwann mal zerfallen und vergehen und Gott sagt nicht, das, was ich geschaffen habe, das hat keinen Wert mehr, sondern er wird die Schöpfung mit reinnehmen in eine Herrlichkeit. Paulus spricht hier irgendwie nicht über den Himmel, wie das später mal sein wird. Das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass du Kind Gottes bist und dass der Tag irgendwann kommen wird und wie Gott es dann macht, das weiß ich nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist für ihn Hoffnung. Und wenn ich diesen Text lese im Römerbrief, dann muss ich sagen, das klingt so durchgeknallt. Wenn ich euch das jetzt so erzähle, dann merke ich, das ist so verrückt. Woher hat Paulus diese Hoffnung? Es könnte ja auch einfach nur eine Philosophie sein, die er so hat. So eine Idee, wie es weitergeht. Es gibt so viele Ideologien und Philosophien auf dieser Welt. Vielleicht ist das eine von vielen. Und dann lese ich das aber und spüre bei ihm, er ist deswegen so überzeugt davon, weil er Jesus kennt. Wenn du Jesus nicht kennst, ist es irgendwie alles Schwachsinn, was ich erzähle. Wenn du Jesus kennst, wenn du leidenschaftlich bist für ihn, dann merkst du, ja, diese Welt ist nicht verloren. Da gibt es jemanden, der diese Welt geschaffen hat und der einen guten Plan damit hat. Und da gibt es jemanden, der hat sich hier auf der Erde Kinder gesucht. Er hat sich ein Volk erwählt. Er hat sich Gemeinden geschaffen von Menschen, die an ihn glauben und die auf ihn hoffen. Hoffnungsmenschen. Paulus weiß, meine Zukunft ist Jesus. Achso, ja, die Kindschaft, gell? Unsere Zukunft ist Jesus. Der katholische Orden der Kartäuser, der hat sich ein Motto gewählt. Solange die Erde sich dreht, steht das Kreuz. Solange die Erde sich dreht, steht das Kreuz. Solange die Erde sich dreht, gibt es Vergebung, gibt es Neuanfang, gibt es Hoffnung. Solange die Erde sich dreht, ist da ein Gott, der in unser Leid kommt und mit uns stöhnt und seufzt. Solange die Erde sich dreht, gibt es die Hoffnung, dass da ein Jesus ist, der diese Leidkräfte, diesen Tod überwunden hat. Der größer ist, der drüber hinweggestiegen ist, der das Böse besiegt hat. Ich möchte euch einladen, diese Hoffnung neu zu entdecken. Ihr findet die nicht in dem hier, dass ihr irgendwie euer Leben balanciert zwischen dem, was gut ist und nicht. Das ist auch wichtig, das gehört zum normalen Leben dazu, ne? So ein bisschen Ressourcen und so, damit gut umzugehen und zu gucken, wie komme ich durch die schweren Zeiten. Aber vergesst nie, es gibt auch eine Hoffnung, die ist größer. Die ist noch nicht sichtbar. Also ihr seht die gar nicht. Also seht die gar nicht. Paulus sagt, man kann die nicht sehen, sonst wäre es ja keine Hoffnung. Und trotzdem ist sie schon im Raum. Und trotzdem ist sie schon spürbar. Diese Herrlichkeit, dass wir Kinder Gottes sind, können wir auch heute schon spüren. Können wir schon einen Vorgeschmack davon spüren und merken. Irgendwann in Fülle, aber jetzt so, nur so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Geschenk Gottes ist an uns, dass wir immer tiefer erkennen und merken, auch jetzt schon in unserem Leben, dass wir vielleicht in einem Jahr oder in 10 Jahren sagen, ich habe noch mal ganz neu entdeckt, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Bin da noch tiefer reingewachsen. Ich habe mehr entdeckt, was Gnade ist. Ich habe die Fülle der Gnade noch mal ganz neu geschmeckt, wie vorher noch nie. Und das nicht erst in der Ewigkeit. Ich will euch nicht vertrösten hier auf irgendwann wird vielleicht, sondern schon hier auf dieser Erde hat Gott gute Pläne mit uns. Auch hier sind wir schon seine Kinder. Auch hier haben wir schon Hoffnung und auch hier leben wir schon aus der Gnade. Wir wollen gleich Abendmahl feiern, aber vorher wollen wir das noch in einem Lied ausdrücken. Jesus, du bist meine Hoffnung.